Kapitel 30. Warum hast du mir all das nicht schon viel früher erzählt? Fragte Helmi, während sie und Wilma auf dem Rücken des Wals durch dieses schier unendliche Meer drifteten. Ich weiß nicht, weil ich's am Anfang, glaube ich, selbst erstmal verarbeiten musste. Im vergangenen Sommer, da ist so viel Neues, so viel Unglaubliches geschehen. Ich konnte das selbst kaum begreifen und deshalb auch niemandem erzählen. Aber das Ganze ist ein Jahr her, insistierte Helmi. Es hätte 1000 Momente gegeben, mir von deiner magischen Kraft und deinen Abenteuern in Wolkenheim zu erzählen. Ich weiß, räumte Wilma ein. Ihr Pferdeschwanz lag wie eine kreisrunde Sonne auf der Haut des Wals. Die Mädchen schauten Rücken an Rücken mit dem Tier in das Weiß über ihnen. Und du hast dieses blaue Bild an deiner Wand wirklich nicht selbst gemalt? Nein, habe ich nicht. Wilma setzte sich aufrecht in den Schneidersitz. Sie suchte nach irgendetwas, das die Eintönigkeit dieses rot-grauen Meeres unterbrach. Nach Land oder Konturen, aber es gab an diesem Ort rein gar nichts. Nur eine Unendlichkeit aus Weiß, Rot und Grau. Was glaubst du, wo wir hier sind? Wollte Helmi wissen. Sie hatte sich auf den Bauch gedreht, ihr Gesicht in ihre Hände gestützt und die Beine nach oben angewinkelt. Das frage ich mich auch, gab Wilma ihr zur Antwort und zog sich den Gummi ihres Pferdeschwanzes fester. Und wer oder was sind diese Schatten da unter der Wasseroberfläche? Kannst du nicht eine Maschine malen, die uns all diese Fragen beantwortet? Beide Mädchen lachten. Nein, ich kann nur etwas malen, das es auch gibt und dann magisch einsetzen. Schade, maulte Helmi. Wir sind in der Tiefsee, kam es aus dem Bauch des Wals. Die jungen Damen erschraken. Es war noch immer ungewohnt, mit einem Meeressäuger zu reden. In der Tiefsee, wiederholte Wilma. Ja, im Unterbewusstsein aller. Ist nicht immer schön, kann ich euch sagen, aber teilweise recht erhellend. Wilma staunte und hatte noch nie darüber nachgedacht, was das eigentlich war, das Unterbewusstsein. Es gibt das, was wir bewusst erleben und wahrnehmen, erklärte ihr der Wal. Dass wir jetzt miteinander reden zum Beispiel. Und dann gibt es das, was unter der Oberfläche des Bewussten liegt. Das, was uns manchmal in unseren Träumen ereilt. Die Mädchen schwiegen und versuchten sich vorzustellen, was ihnen der Wal gerade erklärt hatte. Er war offenbar überaus intelligent und im Übrigen so lang, dass sie das Ende seines Körpers im Moment nicht erkennen konnten. »Was meinst du damit, es ist nicht immer schön?«, fragte Helmi. »Nun, in unserem Unterbewusstsein stecken nicht nur die guten Erinnerungen, sondern auch Angst und Enttäuschungen, Sorgen und nicht verdauter Ärger. Menschen sammeln im Laufe eines Lebens alles Mögliche an Gefühlen ein, die dann im Unterbewussten weiterarbeiten. Ihr müsst nur mal den Schatten da unten zuhören, dann werdet ihr verstehen, was ich meine.« »Die Schatten sprechen? Was erzählen sie dir?« erkundigte sich Wilma, die erneut in ihren Fragemodus verfallen war, mit dem sie vor allem Kalle mächtig auf den Zeiger gehen konnte. Sie schmunzelte, in Erinnerung an den blonden Lockenkopf, bei dem sie in diesem Moment eigentlich hätten sein sollen. Und plötzlich verging ihr das Lächeln. Ohne die Antwort des Wals abzuwarten, packte sie Helmis Arm. »Aua!« schrie die. »Und Vorsicht bitte, da ist ein Mensch dran!« Sie strich sich über die schmerzende Stelle. »Alle daheim werden sich schreckliche Sorgen machen«, platzte es aus Wilma heraus. »Das fällt dir jetzt ein?« frotzelte Helmi. »Darüber denke ich schon die ganze Zeit nach, aber wir können nichts tun, wir können ihnen nicht sagen, dass es uns gut geht.« Tatsächlich waren Wilma erst jetzt wieder Gedanken an ihre Familie gekommen. Zuvor hatten sie all die neuen Eindrücke zu sehr beschäftigt. »Möchte das junge Fräulein noch eine Antwort?« erkundigte sich der Wal höflich. »Ach so, ja klar, gern«, erwiderte Wilma. »Die Schatten erzählen wirres Zeug, zusammenhanglos, ohne Anfang, ohne Ende. Manche hasten durch die See auf der Suche nach irgendwem und irgendetwas, von dem sie nicht wissen, was es sein könnte. Andere lassen sich treiben in den, wie sie es nennen, Strömungen ihrer Vergangenheit.« Die Mädchen sahen einander an. »Das klingt wirklich wirr«, sagte Helmi. »Oh, und so warm ist es hier.« Sie krempelte die Beine ihrer Jeans nach oben, stopfte die Socken in ihre Hosentaschen und öffnete ihr dunkelblaues Hemd, das ein türkisfarbenes Top preisgab. »Hörst du noch mehr?«, fragte Wilma. »Nun, als Wal kann ich 2000 Kilometer weit hören. Da hört man so einiges. Aber es ist nicht nur das Hören. Ich kann sie auch spüren, diese armen Seelen. Sie und ihre Unruhe.« Helmi lehnte sich weit über die linke Seite des Wals hinaus und beobachtete das Meer und seine Schatten. »Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir hier sind«, überlegte sie. »Portale öffnen sich ja nie einfach so. Irgendwann ist die Zeit reif und plötzlich gehen 4 Kinder durch den Schrank nach Narnia.« Die gedankliche Brücke, die Helmi schlug, stimmte. Und auch ihr Abenteuer im vergangenen Sommer hatte einen Zweck verfolgt, die Rettung der Wolklinge mitsamt ihren Gefühlen. »Ich weiß nicht, ob es wichtig ist«, meldete sich der Wal erneut, »aber ich habe vorhin ein Gespräch belauscht, weit von uns entfernt. Ich kann gar nicht sagen, wer da gesprochen hat, nur dass es ein Mann und eine Frau waren. Einer nannte sich Benderog.« Bei diesem Namen zuckte Wilma zusammen. Sie konnte sich nur allzu gut an diesen furchtbar schleimigen Köter erinnern, der vermutlich seine Mutter verkauft hätte, nur um einen Vorteil für sich herauszuschlagen. »Der Benderog ist hier? Kennst du ihn?«, wollte Helmi wissen. Und Wilma erzählte in Windeseile, stichpunktartig, was sie über ihn wusste. Sie vermutete, dass jene Frau, von der Wal gesprochen hatte, wohl Uliana sein musste. »Worüber haben sich die beiden unterhalten?« »Es ging um ein Flackern und ein Flüstern und um Farben.« Wilma lief es eiskalt den Rücken herunter. »Tatsächlich!« Es war Uliana und ganz offenbar hatte sie ihren Plan noch immer nicht aufgegeben. Sie trachtete weiter nach all dem Bunten in dieser Welt. Der Wal fasste das Gespräch in seinen Einzelheiten zusammen und erzählte dabei auch von jenen Irrlichtern, die den Schatten über und unter der Wasseroberfläche um die Nase spukten. Er berichtete von einer gewissen Unruhe, die sie unter ihnen verbreiteten, und von Ulianas Plan, die Irrlichter auszuschalten. Wilma nahm ihren Pferdeschwanz zwischen die Zähne und kaute darauf herum. Es war furchtbar kompliziert, den Worten des Wals zu folgen. »Du sagst also, die Lichter flüstern den Schatten etwas ins Ohr, etwas, das sie unruhig werden lässt.« Sie dachte laut und wiederholte das Gehörte, weil es ihr half zu verstehen. »Und Uliana will diese Ruhe abstellen, um sich alle Farben dieser Welt zu nehmen«, half ihr Helmi. Gemeinsam versuchten sie, Gedanke für Gedanke zusammenzusetzen. »Aber wo ist der Zusammenhang?« »Ich glaube«, mischte sich der Wal in ihre Überlegungen, »diese Lichter verbreiten eine Art schlechtes Gewissen. Sie stiften Unruhe ganz tief in der Seele der Menschen, wenn die sich zum Beispiel schlecht verhalten. Also grob, unsozial, egoistisch. Und wenn man dieses schlechte Gewissen ausknipst«, schlussfolgerte nun Helmi, »dann kann das Böse überall schalten und walten, wie es will. Das ist der Grund, warum wir hier gelandet sind, Helmi, um die Unruhegeister zu beschützen.« Rot stand ihr nun die Aufregung in die Wangen geschrieben. Sie erhob sich, bereit, ihre Mission anzunehmen. »Wir müssen Uliana davon abhalten, die Stimmen der Unruhegeister in uns allen verstummen zu lassen.« Nach dieser neu gewonnenen Erkenntnis trat erstmal Schweigen ein. Der Wal driftete einfach nur dahin und sie alle ließen sacken, was sie gerade gemeinsam herausgefunden hatten. Mir war nie wirklich bewusst, dass Unruhe offenbar ihr Gutes hat, überlegte Helmi. Ich glaube, das war nicht mal meinem Unterbewusstsein klar, lachte Wilma, der allmählich dämmerte, worin der Unterschied bestand. Kannst du uns zu Uliana und dem Bänderob bringen? Fragte Wilma und wischte sich mit dem Unterarm über die schweißnasse Stirn. Meinst du, das ist eine gute Idee? Zögerte Helmi. Es könnte gefährlich werden. Stimmt, aber wir haben ja immer noch meine Magie, beschwichtigte Wilma und klopfte sich zuversichtlich auf die Brusttasche ihres Latzrocks. Ich kann ihrer Frequenz folgen, erwiderte der Wal. Aber es wird dauern, bis wir bei ihnen sind. Weißt du was, lieber Wal, ich glaube, wir nennen dich Moneo. Was hältst du davon? Wieso Moneo? Fragte Helmi. Tja, hier zeigt sich, wer in Latein aufgepasst hat, meine Liebe. Moneo steht für einen Berater. Und ich finde, genau das hat unser neuer Freund gerade unter Beweis gestellt. Wie zur Bestätigung entließ Moneo eine kleine Dusche aus seinem Atemloch. Quasi ein sprudelndes Like, das ihm sein neuer Name gefiel.